Soundcheck, der Eishockey-Podcast der Allgäuer Zeitung mit Daniel Halder und Manuel Weiß.
So, und dann ist Februar und wir sagen herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Stockcheck. Und wie so oft ist alles über den Haufen geworfen im tagesaktuellen Eishockey-Geschäft. Der Manu hatte in der letzten Folge mit dem Max Bleicher angekündigt, wir haben zwei Gäste, wir reden über ein Thema ganz, ganz oben im Eishockey-Oberhaus. Und
tja, war nix, ne?
Ja, nichts war's, ne?
Glatt gelogen.
Nee, nicht gelogen. Es war ja der Plan, aber ja, dann kam das Tagesgeschäft wieder dazwischen. Es gab einen Paukenschlag im Allgäuer Eishockey. Und Manu, du warst ganz, ganz nah dran. Das Beben beim ESV Kaufbeuren. Michael Kreitel ist weg. Was ist denn passiert?
Ja, der neue ESVK-Beirat, das muss man vielleicht auch nochmal erklären. Früher gab es ja vier Gesellschafter, die wesentlichen Entscheidungen getroffen haben. Jetzt gibt es nach der Umfirmierung zu einer GmbH und Co. KG quasi zwei Gründungsgesellschafter und zwei Leute aus den Reihen der 20 Kommanditisten, die in den Beirat entsandt wurden. Und dieses Vierergremium hat entschieden, dass sie den Vertrag, den auslaufenden Vertrag von Geschäftsführer Michael Kreitel nicht über den April hinaus verlängern wollen und somit die Ära Michael Kreitel nach 10 Jahren endet.
So, und für uns ist das natürlich der Anlass, das Ganze mal einzuordnen, das Ganze mal zu analysieren, aber auch den Blick in die Zukunft zu werfen. Und dazu brauchen wir natürlich einen absoluten DEL2-Experten. Manu, was ist dein Plan heute?
Mein Plan ist, dass wir über die Liga und über den ESVK sprechen mit Sebastian Groß, der Redakteur bei der Eishockey News ist, einer Fachzeitschrift, und sich dort ganz speziell mit Schwerpunkt um die DEL2 kümmert. Und deswegen sage ich Servus, Basti.
Hallo, grüß euch und danke für die Einladung.
Sehr gerne. Basti, vielleicht fangen wir gleich mal so an. Wenn man jetzt sagt, wie überraschend kam das mit Michael Kreitel, muss man natürlich sagen, es war bekannt, dass dieser Vertrag ausläuft und dass da eine Entscheidung kommen muss. Wie überraschend war es denn noch?
Extrem überraschend. Also für mich persönlich, nach all den Jahren, klar, die Verträge laufen immer nach einer gewissen Zeit aus, aber man rechnet einfach nicht damit, dass jemand, der 10 Jahre lang Geschäftsführer und sportlicher Leiter bei einem Club ist, dann von heute auf morgen sozusagen gesagt bekommt, auch noch zu dem Zeitpunkt jetzt, so kurz vor den Endrunden, es ist vorbei, Ende nach der Saison. Und deswegen kam es für mich sehr überraschend und auch für andere. Also auch der Ligachef ist meines Wissens aus allen Wolken gefallen.
Du sprichst das an, Sebastian, gerade dieser Zeitpunkt, der ist natürlich ja schon auch kritisch zu sehen. Ich glaube, der Michael Kreitel hat es dann auch so in einem Interview mit dir gesagt, Manu, ne, als du nachgefragt hast, ja, was, ihr seid mitten in den Planungen für die kommende Saison, die Vertragsgespräche laufen, Kader ist wahrscheinlich auf dem Papier schon im Kopf des Geschäftsführers weit, weit fortgeschritten. Und dann sagt Michael Kreitel natürlich nach dieser Entscheidung, da mache ich jetzt gar nichts mehr. Wie kritisch kann sowas werden?
Ja, also ich glaube gar nicht mal ganz so sehr, weil der ESVK war ja nur wenige Tage handlungsunfähig, ein neuer sportlicher Leiter, wir kommen gleich dazu, ist ja gefunden, der dir die Arbeit, denke ich, relativ schnell auch weiterführen kann. Eines ist aber natürlich richtig, vielleicht gar nicht so sehr kritisch in Bezug auf die Kaderzusammenstellung, aber es bringt zusätzliche Unruhe. Zu der Unruhe, die sowieso schon das ganze Jahr über beim ESVK war, wenige Wochen nach einem Trainerwechsel. Und deswegen hat ja auch Thomas Petrich, Gesellschafter, eindringlich gesagt, er will jetzt Ruhe im Verein haben.
Jetzt müssen wir natürlich der Frage nach dem Warum erstmal nachgehen. Manu, du hast ein bisschen Licht ins Dunkel schon gebracht in deinen Analysen, aber vielleicht auch mal den Sebastian gefragt aus der Ferne. Es war ja schon ein Stück weit eine Ära, natürlich 10 Jahre Michael Kreitel, die oftmals auch weit in den Playoffs erst geändert hat für den ESVK, bis ins Halbfinale vorgedrungen. Was hört man denn so in der Branche über die Gründe für das Aus von Michael Kreitel beim ESVK?
Also um erstmal das mit der Ära noch zu bestätigen, man muss ja auch gucken, wo man vor der Ära Michael Kreitel stand. Und es war ja wirklich so, dass man da auch mehrere Jahre hintereinander eher ein Abstiegskandidat war und in den Playdowns zu Hause war und sich dann kontinuierlich ja zu einem Playoff-Team entwickelt hat, das eigentlich weit über dem normalen Niveau gespielt hat. Also wir reden hier von Halbfinalteilnahmen für einen Standard wie Kaufbeuren. Sicherlich eine Ausnahme, muss man immer noch irgendwie sich und ja, vor Augen führen, dass das nicht die Regel ist, dass ein Team wie der ESV Kaufbeuren im DL2-Halbfinale steht. Und das haben sie ja 4-mal geschafft und dazu Viertelfinalteilnahmen. Und das Ganze wird dann halt oft, und das ist halt aber auch irgendwo üblich im Sport, aber auch in der Eishockeybranche, nicht so hoch gerechnet wie jetzt eine aktuell schwierige Saison vielleicht. Also oftmals ist es so, dass die aktuelle sportliche Situation, und wenn wir da nur von ein paar Wochen oder Monaten sprechen, dann höher gewertet oder bewertet wird, wie so die Gesamtleistung über einen Zeitraum von 10 Jahren. Und da, das ist ihm wahrscheinlich dann am Ende auch irgendwo, ja, da ist er das Opfer davon.
Was vollkommen richtig ist. Ich glaube, wenn man die Möglichkeiten, speziell die finanziellen Möglichkeiten und die strukturellen Möglichkeiten vom ESVK sich anschaut, dann waren von den 10 Jahren 7 bis 8 dabei, wo der ESVK weit, weit, weit über seinen Möglichkeiten gespielt hat. Eigentlich war der ESVK kein normaler Verein, es war ein totaler Überflieger. Und so seit 2 Jahren passt man sich den normalen Gegebenheiten wieder etwas mehr an. Es ist Fakt, dass der ESVK mit das kleinste Budget aller 14 Zweitligisten hat. Und prinzipiell muss ich sagen, wenn du das wenigste Geld hast, dann hast du im Prinzip von der Ausgangslage her auch jedes Recht, letzter zu sein, weil das ist einfach, das ist dein Ausgangspunkt, ne? Und wenn du als Club mit dem wenigsten Geld 12. wirst von 14, dann hast du eigentlich schon einen Erfolg gehabt. Michi Kreitel hat immer, immer, immer besser performt, auch in dieser Saison. Ist man besser, als es die finanziellen Möglichkeiten hergeben. Nur, man muss sich eben fragen, will man sich, kann man sich auf Dauer damit zufrieden geben? Dass man zwischendrin sich etwas verbessern konnte in Sachen Finanzen, hatte sicherlich mit neuen Vermarktungsmöglichkeiten, mit neuen Ideen, mit Fernsehübertragung, mit dem neuen Stadion zu tun. Und jetzt muss man beim ESVK neue Wege finden, wie man neue Geldquellen in einer Region erschließt, in der das, so wie ich höre, eben vielleicht nicht so einfach ist wie in Dresden oder in Kassel.
Ich bleibe jetzt immer an diesem Wort hängen, das ihr beide verwendet habt, Erwartungshaltung. Na, stellt sich mir schon ein Stück weit die Frage natürlich, über wessen Erwartungshaltung sprechen wir? Ne? Klar, natürlich hast du die Fans, wenn du mal ein paar Spiele in Folge verlierst, wenn du dann das Derby gegen Landshut, wie jetzt am Wochenende passiert, verlierst. Natürlich ist da Unzufriedenheit da und natürlich gibt's Geschreibsel im Internet, aber das gibt's immer. Ne? Aber ist vielleicht, stellen wir die Frage einfach mal so in den Raum, die Erwartungshaltung ein Stück weit zu hoch rund um Kaufbeuren? Sebastian, wie siehst du das?
Das mag schon sein. Also ich glaube, das ist auch irgendwie so eine logische Folge des Erfolgs. Gibt es auch an anderen Standorten, muss man jetzt gar nicht auf Kaufbeuren speziell runterbrechen. Das ist kein Fehler, den jetzt speziell Kaufbeurer-Fans machen. Das gibt es woanders auch. Mit den Halbfinalteilnahmen, mit den Playoff-Erfolgen, mit den Derby-Siegen über Landshut und so weiter. Da hat man natürlich ein anderes Niveau, von dem man startet, ein anderes sportliches Niveau. Obwohl, wie es der Manuel komplett richtig gesagt hat, der Club als Ganzes ja nicht auf dem Niveau in jede Saison geht. Und wenn dann eben Verpflichtungen, das muss man ja auch vielleicht ansprechen, auf dem Kontingentspielersektor jetzt wie heuer mal nicht so klappen und es eben sich nicht so ausgeht, wie sich der Fan das vorstellt, wie sich auch der Club das vorstellt, dann kommt natürlich diese Unzufriedenheit rein und dann kommt diese Erwartungshaltung, diese überzogene, weil es halt mal vielleicht ein bisschen normal läuft, wie es in der normalen Saison für den ESVK halt laufen kann und nicht über Niveau.
Soweit ich das aus der Ferne mit ein bisschen DL2-Kenntnis beurteilen kann. Sebastian, du hast das gesagt, natürlich, es gab diese Probleme auf den Kontingentstellen in Kaufbeuren, aber wenn man jetzt rein von den getätigten Verpflichtungen vor der Saison auch mal guckt, ne? Also auf dem Papier, das Grundgerüst dieses Kaders, das sieht ja nach wie vor richtig, richtig gut aus, eben für die finanziellen Möglichkeiten, die man dann wohl auch hatte. Ne? Also du hast mit Fiesinger jetzt wieder verlängert, hast da einen absoluten Rückhalt im Tor. Dann hast du mit Samir Kabutli natürlich auch einen richtig starken Spieler dazugewonnen, bei dem viele eigentlich eher dachten, dessen Weg führt in die DEL. Was hat denn dann im Detail nicht funktioniert?
So ziemlich alle anderen Neuverpflichtungen. Man muss es so knallhart sagen. Also es war einfach unfassbar viel Unruhe drin. Wir haben über alles berichtet. Ein Cole Sanford, der eigentlich der Königstransfer bei den Importspielern war, der nach 3 Wochen festgestellt hat, dass er sich im Allgäu nicht wohlfühlt, seine Sachen gepackt hat und weg war. Ein Premüsel Svoboda, der bis zum Ende weder Deutsch noch Englisch gesprochen hat, entsprechend Verständigungsschwierigkeiten hatte, ein sehr junger Spieler war, Anfang 20, erste Station im Ausland, sich schwer getan hat, brutaler Leistungsabfall ab Oktober und mit der Trennung von Daniel Jun dann seinen letzten Kumpel verloren hat in der Mannschaft, der ihm halt noch was erklären konnte in seiner Muttersprache. Danny Bindels, der seine Leistung nicht bringt, zahlreiche weitere Spieler und das muss man auch sagen, immer wieder, keine großen und langen, aber immer wieder kleine Verletzungen, Krankheiten, Gehirnerschütterung, hier eine Prellung, da irgendwas, sodass immer, dass einfach keinerlei Konstanz da war. Und das merkt man einfach, das merkt man. Das zehrt, glaube ich, auch an so einer Mannschaft, wenn du immer wieder, es kommt jede Woche irgendwas und der fehlt und dann fehlt der und dann ist der zurück und dann fehlt der wieder. Das ist brutal mental schwierig.
Sebastian, wie bewertest du denn aus der Ferne ein Stück weit die bisherige Saison des ESVK?
Es war im Prinzip, um das zu ergänzen, also Manuel hat ja alles gerade schon wunderbar aufgezählt von den Spielern, die nicht so eingeschlagen haben, wie er hofft. Aber die Spieler, die schon länger da sind, wie jetzt ein Sami Blomqvist, wie ein Simon Schütz, auch wie ein Jamal Watson, wie eben Fiesinger, der von dir angesprochen wurde, oder auch Alexander Thiel, das ist genau das Grundgerüst, das unter der Ära Greitel aufgestellt wurde, das dafür gesorgt hat, dass der ESVK in dieser ganzen Zeit nie in diese Playdown-Ränge abgerutscht ist. Weil dieses Grundgerüst einfach gut genug ist für die DL2 und auch gut genug ist, die Basis zu liefern eben für ein gutes Playoff-Team. Und immer wenn darüber hinaus noch Personalien funktioniert haben, wie Lagersee in seiner besten Zeit zum Beispiel, dann war es möglich für den ESVK noch weiter vorzustoßen. Reden wir jetzt vom Viertelfinale, Halbfinale. Und heuer, wenn man die Saison bewerten muss, da hat eben das nicht funktioniert. Und dann ist man so ein Team auf den Plätzen, sage ich mal, 7 bis 11. Ja, je nach Woche und je nach Flow, wie man gerade ist, in einer Liga, die sicherlich immer stärker wird, in meinen Augen, und in der halt Konkurrenten wie jetzt zum Beispiel ein Aufsteiger Weiden auf einmal auch wirklich eine Konkurrenz auf Augenhöhe ist und nicht erst 2-3 Jahre brauchen, bis sie in der Liga ankommen. Und in der sich selbst Teams, die ja gefühlt ja jedes Jahr aufrüsten wie jetzt selbst, halt immer wieder ganz hinten finden. Oder Teams, die wie letztes Jahr Regensburg Meister werden, auf einmal ganz unten in der Tabelle wiederfinden. Und deshalb muss man sagen, ja, die Saison des ESVK ist relativ erwartbar gelaufen.
Lass mich noch kurz ergänzen, Sebastian, den Faktor, dass der ESVK vergangenen Sommer nahezu alle jungen Spieler verloren hat, so die Eigengewächse, Max Hopps, Philipp Bidul, im Jahr zuvor Markus Schweiger, Liste kann fortgesetzt werden mit Johannes Kraus und so weiter, aber letzten Sommer eben alle auf einen Schlag, und dass man die ersetzen musste mit Spielern, die natürlich jetzt 3 Jahre jünger sind, mit Spielern, die vielleicht auch nicht ganz die gleiche Qualität haben, wenn man die Heigl-Brüder vergleicht mit Quirin Bader, der natürlich jünger ist und noch gar nicht so weit sein kann. Das kommt auch noch mit dazu. Und du brauchst als ESVK ebenso überdurchschnittlich talentierte junge Spieler, um auf der anderen Seite ein bisschen zu kompensieren, dass du halt bei deutschen Spielern und auch bei den Kontingentspielern nicht ins oberste Regal greifen kannst. Und da schließt sich gleich meine Frage an dich an, Sebastian. Vielleicht kannst du mal erklären, auch für alle, die jetzt nicht ganz so tief in den Büchern drin sind, wenn jetzt ein Verein plötzlich, sagen wir mal, 600.000, 800.000 Euro mehr Budget im Jahr zur Verfügung hat als der ESVK. Was kann man mit diesem zusätzlichen Geld alles machen? Weil Busreisen und Equipment zahlen ja alle. Wo reinfließt so viel Geld, das kriegt man dafür?
Ja, im Prinzip, und das wissen wir alle, die meisten Teams versuchen, so viel wie möglich Geld bei ihren Etats für das Team auszugeben, um da sich eben einen Vorteil gegenüber der Konkurrenz zu erarbeiten. Es ist ja nicht so, dass man, wenn man jetzt nicht irgendwelche großen Umstrukturierungsmaßnahmen vor sich hat als Club, versuchen wird jetzt besonders, man versucht einfach Geld außen herum einzusparen, so ist es bei allen Clubs, und in die Mannschaft zu stecken. Und das heißt, für den Betrag, den du jetzt genannt hast, da kann man schon eine deutlich bessere dritte und vierte Reihe generieren, als das jetzt vielleicht der ESVK fordern kann. Und man gibt halt dann Geld für erfahrene Spieler aus mit DL-Erfahrung, mit teilweise Nordamerika-Erfahrung, ob das jetzt eingebürgerte Spieler sind oder erfahrene Ex-DL-Spieler, die dann eben in der dritten Reihe gegen ja 20-Jährige, 21-Jährige auf der anderen Seite einen Unterschied machen. Und das müssen halt Teams wie Kaufbeuren erleben. Und ein ganz guter Punkt, den du vorher noch angesprochen hast, Manuel, darauf will ich kurz eingehen. Diese jungen Spieler, die beim ESVK aktiv waren, wie jetzt die Kraus-Brüder oder Markus Schweiger, das sind ja alle Spieler, die inzwischen fixe DEL-Spieler sind und auch noch sehr gute dazu, die teilweise Nationalspieler sind und dort in den vorderen Reihen spielen. Und das ist ja jetzt noch gar nicht so lange her. Das heißt, das waren Ausnahmetalente für den deutschen Markt, sage ich jetzt mal, und Ausnahmetalente ja insgesamt für die U20, und die bekommt man halt nicht jedes Jahr.
Wir haben ein paar Punkte destilliert, die möglicherweise Michi Kreitl zum Verhängnis würden. Also zum einen, dass die Neuzugänge nicht wirklich funktioniert haben, gerade auf den Importstellen, dass es sehr, sehr viele Verletzte gab, dass ja viele junge Spieler vor der Saison, wie du gesagt hast, Manu, weg sind. Also das haben wir jetzt alles schon mal so ein bisschen herauskristallisiert. Andererseits, wenn wir nochmal auf diese Erwartungshaltung zurückkommen, Manu, du bist sehr nah dran an ja, beispielsweise Thomas Petrich, oder wir haben im Stockcheck, du hast mit Peter Otte und Tobias Peukert, ja, den neuen Beiratsmitgliedern gesprochen. Was erwarten sich diese Männer, diese starken Männer beim ISVK denn jetzt vom Neuen?
Guter Punkt, weil ein Punkt, den wir noch nicht erwähnt haben, ist, so hieß es zumindest in der Pressemitteilung des ESVK, das ist natürlich sehr blumig geschrieben, diese Entscheidung sei gar nicht mal per se eine Entscheidung gegen den Michael Kreitl, sondern er sei eine Entscheidung für eine strukturelle Neuausrichtung, denn, das ist wichtig zu wissen, künftig werden die Aufgabengebiete anders zugeschnitten. Es wird künftig einen Geschäftsführer geben für den kaufmännischen Bereich, der sich also um alles kümmert, was man sich kümmern muss, und das ist richtig viel. Ja? Also zum Beispiel jetzt in diesen Monaten geht es komplett um die Lizenzierung, da muss man alles zusammentragen, man muss einen wesentlichen Anteil seiner Sponsorings zusammen haben, man muss das Budget alles haben, es geht um viele Themen, die mit der DEL2 zu besprechen sind in verschiedenen Ausschüssen. Also das ist richtig viel Arbeit. Das wird künftig eine Stelle sein. Und dann gibt es den neuen Posten des sportlichen Leiters. Und ich glaube, da erhofft man sich schon, dass beide Aufgabengebiete jetzt von den jeweils handelnden Personen die volle Aufmerksamkeit bekommen. Das heißt, ein sportlicher Leiter kann viel, viel näher an der Mannschaft dran sein, als es ein Michael Kreitl sein konnte, während er auf Sponsoringfang war oder irgendwo bei der DL2 rumgeturnt ist. Und ein kaufmännischer Geschäftsführer kann sich endlich um alles andere kümmern und muss nicht meine nervigen Fragen beantworten, warum der ESVK gerade schon wieder verloren hat, oder mit dem Trainer besprechen, wie man mit Verletzten umgeht. Das ist schon ein Vorteil. Der Nachteil ist, er kostet halt zusätzlich.
Sebastian, wie hast du vor diesem Hintergrund den ESVK bisher strukturell aufgestellt, und machen diese anvisierten Änderungen Sinn aus deiner Sicht?
Ja, das macht Sinn, im Prinzip diese beiden Posten aufzuteilen. Der Manuel hat gerade sehr gut beschrieben, wie viel da dranhängt und wie viel Arbeit da dranhängt. Und man muss ja dazu sagen, dass der Michael Kreitl, natürlich auch noch sehr viel für die DL2 sich aktiv eingebracht hat, in verschiedenen Gremien, Ausschüssen mit drin war, dort aktiv auch die Ligaentwicklung mitgestaltet hat, was super lobenswert ist, dieses Engagement, und andererseits natürlich auch noch Zeit frisst. Also ohnehin Respekt, wie man diese ganzen Aufgaben unter einen Hut bekommt. Ich würde einfach sagen, in der DL ist es völlig unmöglich. In der DL2 gibt es auch nur noch wenige, die diese Doppelbelastung sozusagen haben und machen wollen. Und deswegen ist die prinzipielle Aufteilung der beiden Jobs völlig richtig. Man muss trotzdem sagen, so wie sich der ESVK unter Michael Kreitl entwickelt hat, obwohl er eben diese beiden Aufgabenbereiche gemacht hat in den letzten 10 Jahren, da kann man absolut nichts dagegen sagen, wie das gelaufen ist. Und um den letzten Punkt noch mit reinzubringen, wichtig wird jetzt sein, nicht für den sportlichen Leiter, sondern für denjenigen, der die geschäftstechnischen Sachen übernimmt, dass er da schnell reinwächst. Wie auch immer das geschieht, entweder er hat schon Vorerfahrung oder er wird noch gut eingeführt, weil, wie der Manuel es gerade richtig gesagt hat, jetzt ist eine ganz wichtige Phase mit Lizenzunterlagen vorbereiten, und das kann man nicht erst anfangen, wenn die Playoffs zu Ende sind. Da ist der Zeitraum viel zu kurz. Man muss jetzt da eigentlich einsteigen, um alles klar Schiff zu machen für die nächste Saison, damit der Sommer reibungslos verläuft. Und das ist halt jemand, der da komplett neu reingeworfen werden würde, ist das schon eine Mammutaufgabe.
Sebastian, wenn wir uns mal so den ESVK nochmal ganz von oben anschauen, zu einem übergeordneten Blick. Wir haben gesagt, es gibt natürlich die Schwierigkeit, dass die Region im Allgäu vielleicht jetzt anders als Dresden oder Kassel es schwieriger macht, die ganz großen Sponsoren zu bekommen. Also beim ESVK ist es ja weiterhin so, es gibt keinen Hauptsponsor, es gibt keinen einzigen Sponsor, der einen 6-stelligen Betrag sponsert. Es gibt viele, viele, viele kleine. Das mag krisensicherer sein, weil wenn ein kleiner wegbricht, ist es nicht ganz so schlimm wie jetzt im Fall Weiden, wo dann gleich 1 Million fehlt, wenn eine Firma insolvent geht. Auf der anderen Seite ist es halt sehr, sehr mühsam, weil du halt für die gleiche Summe 30, 40, 50 Verträge abschließen musst. Also wenn man das mit einberechnet, plus eben die Entwicklung an den anderen Standorten. Was würdest du sagen, wo ist mittelfristig der richtige Platz des ESVK? Ist es weiterhin die DL2, oder muss man sagen, möglicherweise wird man irgendwann mit dem Wachstum der anderen Standorte nicht mehr mithalten können?
Meiner Meinung nach ist der richtige Platz für den ESV Kaufbeuren auch mittelfristig die DL2 und nicht etwa die Oberliga. Es ist sicherlich so, dass man wirtschaftlich vielleicht nicht die Möglichkeiten hat von anderen größeren Städten. Du hast vorher Dresden, Kassel angesprochen. Das ist, glaube ich, ganz logisch. Aber vielleicht auch nicht die Möglichkeiten hat wie andere DL2-Clubs, die halt große Hauptsponsoren haben. Und es schadet sicherlich nicht, wenn man beim ESVK alles versucht, sozusagen selbst vielleicht zusätzlich zu der breiten Basis, die wirklich sehr positiv ist, weil sie natürlich weniger krisenanfällig ist, noch ein paar große Sponsoren an Land zu ziehen, auch wenn das schwierig ist, aber versuchen muss man es ja trotzdem. Trotzdem ist es so, was für mich, wenn ich auf den ESVK von außen blicke, in dem Fall jetzt von Niederbayern aus, dann ist für mich das eine Talentschmiede im Allgäu, die allein schon aufgrund ihres hervorragenden Eishockey-Nachwuchses eine Berechtigung hat, DL2 Eishockey zu spielen, die dazu eine super schicke Arena hat, die im Verhältnis mit den allermeisten Eisstadien in Deutschland sehr, sehr jung ist. Und auch das von der Infrastruktur her, ob wir jetzt den VIP-Raum nehmen, ob man die Kabinensituation, man hat ja nicht umsonst auch Länderspiele gehabt in den letzten Jahren. Das alles spricht für mich für einen DL2-Standort. Es muss halt nur die Akzeptanz her, dass es halt ein DL2-Standort ist, der in den Plätzen 6 bis 12 beheimatet ist und keiner, der Jahr für Jahr Halbfinalist ist.
Weil, wenn du die Arena ansprichst, auch das muss man sagen, an anderen Standorten, bei dir in der Nähe, da werden Logen gebaut, wo man natürlich pro Spiel Gelder einnimmt, die man beim ESVK mit einer ganzen Kurve nicht einnehmen kann.
Richtig, das stimmt. Andererseits ist es natürlich so auch, wenn wir jetzt auf den EV Landshut ansprechen, ist das ein Club, der mittelfristig schon die Ambition hat, in die DL wieder zurückzukehren, auch darauf das Stadion ausgerichtet hat, eben mit den von dir angesprochenen Logen und auch der größeren Größe. An sich aber natürlich auch eine größere Stadt ist. Man muss es halt so sagen, man kann nicht Äpfel mit Birnen vergleichen.
Ja, hast du vollkommen recht. Wenn wir nochmal in die Zukunft blicken, Thema Patrick Reimer, sportlicher Leiter des ESVK, beginnt dann im Frühjahr nach der U18-WM. Sebastian, gute Entscheidung?
Das wird sich herausstellen. Ich denke, es ist auf jeden Fall eine sehr namhafte Entscheidung und es ist ein Name, den man jetzt weit über Kaufbeuren und das Allgäu hinaus kennt. Ich denke, der Patrick, ich durfte ihn als Nationalspieler kennenlernen und natürlich auch als DL-Spieler, wenn er zu Gast war in Straubing, ist natürlich jemand, der, glaube ich, da mit viel Engagement an die Sache herangehen wird, der natürlich hohes Ansehen genießt, im deutschen Spielerkreisen würde ich behaupten, und der sicherlich jetzt in dieser neuen Funktion eine gute Chance hat, hier Duftmarken zu setzen. Also es wird sicher spannend zu sagen ich kann es irgendwie, wenn man die Möglichkeit hat, als ESV Kaufbeuren so jemanden zu installieren, schon nachvollziehen, dass man es tut.
Auf jeden Fall, glaube ich, ist es ein sehr bodenständiger, sehr nahbarer Mensch, dem die Region hier am Herzen liegt. Er wohnt ja auch im Allgäu, der nie auch den Kontakt zu den Fans gescheut hat. Also ich erinnere mich da an Szenen in den Katakomben nach einem All-Stars-Spiel vor 2-3 Jahren, wo er auch überhaupt kein Problem hatte, so zwischen all den Kids und Fans und so rumzuspringen und mit jedem noch einen Plausch zu machen. Also menschlich mit Sicherheit ein ganz feiner Kerl. Ja, wie er es dann als sportlicher Leiter macht, muss man vermutlich auch sagen, da es seine erste Position ist in dem Bereich, wird man ihm Fehler zugestehen müssen und ja, hoffen, dass er sich einfach genauso gut entwickelt, wie er sich einst vor 20 Jahren zum Top-Eishockeyspieler entwickelt hat in Kaufbeuren.
Ja, das werden wir sehr gespannt verfolgen. So, Männer, jetzt haben wir schon über Michael Kreitel gesprochen, wir haben über den Neuen gesprochen, über Patrick. Jetzt machen wir Folgendes, jetzt blicken wir noch ein bisschen weiter in die Zukunft und normalerweise ist jetzt die Zeit, in der Manu und ich immer unsere Glaskugeln aus dem Schrank holen, die ein bisschen entstauben müssen, ja, weil wir wagen Prognosen für die Playoffs. Manu, ist eine dicke Staubschicht auf deiner Glaskugel oder geht's noch?
Naja, also sagen wir mal so, ich habe ja, wenn ich daran erinnern darf, ich habe ja letztes Jahr die These gewagt, dass es gut ist, wenn die Saison von ESVK schnell vorbei ist. Ja, dann kam die Landshut-Serie und Kaufbeuren war wieder im Halbfinale und so manche aus dem Kreis der Mannschaft haben das mit einem Schmunzeln vernommen und haben gesagt, ja, weißt du noch, was du alles damals im Podcast gesagt hast. Im Kern war es richtig, weil es war auch damals schon eine schlechte Saison und der Trend hat sich fortgesetzt. Ja, also meine Glaskugel hat anscheinend so ein paar Schlieren, die nicht alles so glasklar zeigen.
Na gut, dann werfen wir sie wieder an, werfen wir eure beiden Glaskugeln an. Schauen wir mal, ob ihr euch Prognosen zutraut. Es wird's fies. Wo seht ihr Michi Kreitel in der Zukunft? Was könnt ihr euch vorstellen? Wo taucht er wieder auf? Frage an beide.
Ich würde sagen, in naher Zukunft nirgends, mit ein bisschen zeitlichem Abstand, im süddeutschen Raum bei einem unteren Zweitligisten, besseren Oberligisten.
Ich bleib, also beim süddeutschen Raum bin ich voll dabei, kenne den Michael ja auch ein bisschen und ich denke auch, dass es ihm wichtig ist, dass er nicht zu weit von der Heimat entfernt einen Job findet. Ich kann ihn mir aber auch schon vorstellen, es kommt ja auch immer auf die Funktion drauf an, bei einem DL-Club oder einem höheren DL2-Club, je nachdem, in welcher Rolle er sich da sieht. Auch ihm glaube ich, dass es gar nicht widersprechen würde, dass er sozusagen irgendwo die Verantwortung für einen Teilbereich übernimmt und nicht so wie in Kaufbeuren jetzt diese Geschäftsführer plus sportlicher Leiter Sache. Er kennt jetzt beides, er kennt die Liga gut, ist in der DL2 wirklich jetzt schon ein Jahrzehnt beheimatet. Gibt, glaube ich, viele Clubs, die sich Gedanken machen könnten oder sollten, ihn da irgendwie ins Boot zu holen.
Ja, sehr spannend. Werden wir auch verfolgen, wo Michael Kreitel auftaucht. Werden wir sicherlich im Blick behalten. Nächster Blick in die Glaskugel. Wie geht's dann weiter in dieser Saison für den ESV Kaufbeuren? Sebastian, kriegen die die Kurve, schaffen die die Playoffs und wie weit kann es dann gehen?
Also wenn wir von schaffen wir die Playoffs reden, müssen wir ja inzwischen ehrlicherweise sagen, wir reden von schaffen wir die Pre-Playoffs. Und ich glaube tatsächlich, dass es heuer über die Pre-Playoffs nicht hinausgeht für den ESV Kaufbeuren. Das ist so ein bisschen mein Bauchgefühl. Der Manuel hat es in unserer aktuellen Ausgabe ganz gut zusammengefasst. Man muss gar nicht so viele Spiele mehr gewinnen, weil man noch direkte Vergleiche hat, um irgendwie diese Top 10 zu halten. Und man kann jetzt auch dazu sagen, dass es dem ESVK gelegen kommt, dass sowohl der EHC Freiburg als auch als Bern Regensburger noch unkonstanter aktuell sind und noch weniger punkten. Sollte sich dieser Trend jetzt also fortsetzen, wird man irgendwie auf Platz 9 oder 10 einfahren und dann ist vielleicht noch 3 Spielen Schluss.
Manu hat genickt, also deine Glaskugel sagt dasselbe wie letztes Jahr, baldiges Saisonende.
Ich muss mal ganz genau reinschauen. Nein, also Kern wird sein, die Spiele gegen Freiburg, Bad Nauheim und Regensburg zu gewinnen. Alles andere sind Zusatzpunkte, die enorm wichtig sind, weil man muss sich das schon vor Augen führen. Gegen diese Gegner muss alles sitzen. Und der ESVK ist in der Saison bekannt, dass er mit Druck nicht umgehen kann. Wie oft ist der ESVK nach einer 2- oder 3-0-Führung dann eingebrochen, wo sie ein Gegentor bekommen haben? Also das hat die Mannschaft mental ganz schwer verpackt. Deswegen habe ich schon Zweifel, ob, wenn jeder Spieler weiß, heute musst du gewinnen, sonst wird es richtig eng, ob das gelingen kann. Aber, wie der Sebastian richtig sagt, es gibt andere Mannschaften, die gleiche Probleme haben, die viele Verletzte haben, die eine kleine Bank haben. Und es handelt sich eben um diese 7, 8, 9 Punkte, die man jetzt noch bis März holen muss. Meine Glaskugel sagt, es wird ein brutal enges Rennen. Ich glaube, das wird auch Ende Februar noch nicht feststehen, wo es für den ESVK hingeht. Ich sage jetzt einfach mal, weil ich ein positiver Mensch sein will, sie schaffen es mit Ach und Krach und sind dann schnell raus. Also ich schließe mich dem Sebastian an, sage aber, wenn sie es nicht schaffen, wenn sie es nicht schaffen, dann werden das für ESVK-Fans ganz, ganz schlimme Playdowns.
Du traust dich, du lehnst dich wieder weit aus dem Fenster, Herr Weiß.
Was sagst du denn, Daniel?
Ich kann es ehrlich gesagt, meine Glaskugel hat wirklich noch eine ganz, ganz dicke Staubschicht.
Nein, weil man muss Folgendes sehen, so weit lehne ich mich gar nicht aus dem Fenster. Wenn der ESVK Elfter wird, dann spielen sie wahrscheinlich gegen Krimitschau oder gegen Selb oder mit großer Wahrscheinlichkeit gegen Krimitschau und Selb, die aber momentan in einer viel, viel besseren Form sind. Und nur weil du dieses eine Spiel Heimrecht hast, Heimrecht oder kein Heimrecht, macht nicht mehr so den großen Unterschied. Und du musst dann 4-mal gewinnen, das könnte schwer werden. Und oft haben wir ja gesehen, dass sich die Mannschaften, die quasi gerade noch so, die sich nicht schon ewig auf Abstiegskampf vorbereitet haben, die im Januar noch von Platz 6 reden, sich dann aber doch in den Playdowns wiederfinden, dass die sich in den Playdowns so schwer getan haben. Und deswegen muss man für die Region und für die Fans hoffen, dass es eben nicht die Playdowns werden.
Es wird auf jeden Fall spannend, falls es so kommen dürfte, weil man dann auch noch auf die Punktabstände schauen muss. Wir haben ja noch diese Light-Version der angepassten Playdown-Regel vom letzten Jahr heuer. Und das heißt im Prinzip, dass vielleicht der ESVK mit Glück ja sogar ein bisschen mit Bonus da reingehen würde in die erste Runde. Aber Manuel hat es komplett richtig angesprochen. Die aktuelle Formkurve von Grimmitschau, aber auch von Selb, spricht halt dagegen, dass es erstens dazu kommt und zweitens, dass man da als großer Favorit irgendwie reingehen würde in so ein Duell.
Nächste Frage, Daniel, mit kurzer Antwort.
Naja, also wenn wir schon bei den Glaskugeln sind, dann, ich glaube, es macht noch keinen Sinn, so jetzt wirklich schon Playoff-Prognosen zu machen. Aber vielleicht eine Geschichte, auf die ich euch gerne mal prüfen würde, ist, habt ihr ein Team in Aussicht, könnt ihr euch ein Team vorstellen, das einen Run hinlegt in den Playoffs, von dem man es jetzt noch nicht erwartet? Wenn die Eisbären Regensburg letztendlich klar nach der Vorrunde oder nach der Hauptrunde letztes Jahr hat man gesehen, was für Potenzial in dieser Mannschaft steckt, aber dass sie dann tatsächlich den Schritt zur Meisterschaft gehen, wow. Seht ihr Ähnliches bei irgendeiner Mannschaft, dass die dieses Jahr so einen Run hinlegen kann?
Drei Thesen. Kassel macht's nicht. Ravensburg ist auf gar keinen Fall zu unterschätzen, weil sie haben überhaupt keinen Druck, sie haben keine Erwartungshaltung, sie könnten nicht mal aufsteigen. Wir haben, glaube ich, jetzt auch 5 oder 6 Spiele in Folge gewonnen. Also Ravensburg auf jeden Fall auf dem Zettel haben und der natürliche Favorit, wenn man sich so die letzten Spiele anschaut, der aus meiner Sicht rein statistisch und theoretisch die besten Chancen hat, aufzusteigen und Meister zu werden, ist Dresden.
Sebastian.
Ja, ich roll es von hinten auf. Dresden als wahrscheinlich Hauptrundenmeister, Tabellenführer, Heimrecht bis ins Finale, ausgeglichenster Kader, viel Erfahrung, ein Playoff-erfahrener Coach, ist meiner Meinung nach auch die Mannschaft, die es zu schlagen gilt, unter den Aufstiegskandidaten. Jetzt ist aber Ravensburg im Januar schon die beste Mannschaft der Liga gewesen, wenn man rein auf die Januar-Tabelle blickt. Hat eine Wahnsinnsserie, hat, glaube ich, mit Bo Suberer den Coach, der es jetzt mit Kassel eben nicht geschafft hatte und drum vielleicht denen nochmal extra einen auswischen will und ein paar anderen gerne gleich mit. Die Mannschaft ist von den Kontingentstellen her die beste der Liga, würde ich behaupten. Und dann ist die Frage eben, kann so ein Team wie Rosenheim oder Landshut, das aufsteigen dürfte, aber nicht unbedingt muss, das nutzen für eine Euphorie und für einen Lauf, um vielleicht alle anderen zu ärgern? Halte ich auch für möglich.
So, jetzt kribbelt es bei mir schon wieder in den Fingern, denn es ist ja nicht mehr allzu lange hin, die schönste Zeit des Jahres. Manu, bis dahin müssen die Glaskugeln also wirklich entstaubt sein, ne? Also ordentlich polieren bitte, ja?
Ja, ich fahre in die Waschstraße jetzt.
Sehr, sehr gut. Ich habe keine weiteren Fragen. Wie sieht's bei dir aus?
Ich habe viele Fragen, was die nächsten Wochen angeht, die aber dann wirklich erst die nächsten Wochen beantworten werden. Von dem her würde ich dem Sebastian für seine Zeit ganz, ganz herzlich danken und würde sagen, lassen wir sie gut spielen.
Ja, vielen Dank, Sebastian. Toll, dass du dir Zeit genommen hast. Vielen Dank für diese fundierten Einschätzungen.
Danke euch und habe mich sehr gefreut, dass ich dabei sein konnte heute bei der Folge.
Ja, danke schön. Und Manu, wir haben wieder einen Plan, ne, was wir in der nächsten Folge machen. Ne? Aber wie es so ist, ne, es kann auch wieder was passieren.
Ja, wir sagen gar nichts mehr. Bis zum nächsten Mal.
Danke fürs Einschalten, danke fürs Zuhören. Habt eine gute Zeit, bleibt eurem Club treu. Bis bald.
Stockcheck, der Eishockey-Podcast der Allgäuer Zeitung mit Daniel Halder und Manuel Weiß.